Hallo und herzlich willkommen. Wir sind der Gamer WG Podcast und wir sind bei Folge 246 angekommen. Mit mir dabei, wie immer, der Maurice. Hallo.
Hallo Andreas, hallo liebe Hörer. Ja, heute geht's um einen Anime wieder mal, der diesmal aber auch Spielkontext hat.
Ja, ich, da kann man vielleicht auch direkt einbinden, so ein bisschen den Kommentar zur Matrix-Folge, wo man auf jeden Fall mal sagen kann, wir fühlen uns gerührt, das waren so liebe Worte. Ich weiß immer nicht, ob wir das verdient haben. Aber da wurde ja auch schon gesagt, dass so die Anime-Themen nicht unbedingt jeden Geschmack treffen. Vielleicht ist es hier ein klein bisschen anders, weil wir ja auch den Spielebezug haben.
Ja, denn Bayonetta hat vor kurzem eine Anime-Umsetzung bekommen. Einen 90 Minuten langen Film. Und den haben wir uns so angeschaut diese Woche.
Ja.
Und ja, darüber wollen wir heute ein paar Worte verlieren. Außerdem machen wir so eine Mischung aus Anime-Podcast und Vorfreude-Podcast, denn Bayonetta 2 wurde ja jetzt auch offiziell für dieses Jahr angekündigt. Und da packen wir dann am Ende noch ein bisschen Vorfreude auf Bayonetta 2 rein.
Ja, man muss sagen, Bayonetta, Spiel von Platinum Games, und ich würde sagen, nach wie vor immer noch so eins meiner Lieblingsspiele aus deren Portfolio. Also ich liebe das Ding und wir haben es nicht umsonst, glaube ich, bei jeder möglichen Gelegenheit erwähnt. Also man möchte schon fast meinen, dass es kurz gefolgt ist oder beziehungsweise auf den Spuren ist von GTA, was du ja auch gerne mal wieder in den Raum wirfst.
Kommt drauf an, ich weiß nicht. Also wir haben bestimmt auch andere Spiele sehr oft erwähnt. Aber ja, bestimmt. Bayonetta ist halt so mit God of War und dem neuen DMC. Ja. Also so schlecht finde ich das nicht. So mit die Creme de la Creme der Hack'n'Slays dieser Generation gewesen. Und ich finde, Bayonetta muss sich vor allem als neue Franchise diese Generation absolut nicht verstecken.
Und, ja, also ich finde, damit hat Platinum Games mal echt krass gezeigt, was sie drauf haben, und dann leider ein bisschen abgebaut, finde ich. Also Vanquish war geil, aber irgendwie fehlte so ein bisschen der Umfang. Es war einfach zu wenig nach meinem Geschmack, auch wenn das, was drin war, schon irgendwie geil war. Was hat man danach? Anarchy Reigns war, glaube ich, das nächste Ding. Das hat ja unseren Geschmack nicht so ganz getroffen, würde ich mal sagen. Das
nicht so Metal ganz Gear
Rising
gut, ja.
War auch wieder so ein bisschen das Problem. Umfang, wo war der? Wobei man allerdings sagen muss, das Spiel hat schon gerockt. Also das war ähnlich wie bei Vanquish. Das ist schon geil. Das hat auch Spaß gemacht. Aber so dieser Umfang, also ich weiß nicht, wir wurden irgendwie mit Bayonetta total verwöhnt und wir hätten gerne wieder dieses Rundum-Wohlfühl-Paket. Und ja.
Ja, das ist komisch. Bayonetta macht halt auch viel richtig dadurch, dass es nicht nur ein 10-11-Stunden-Spiel ist, sondern dass auch viel Wiederspielwert gegeben ist durch 10.000 Sachen, die du dir freischalten kannst mit Ingame-Währung.
Ja.
Und das fehlt so den anderen Spielen.
Ja, die Sache ist alleine so die ganzen Outfits schon, die ganzen Waffen, die du im Spiel finden kannst. Dann gibt's natürlich noch zig Upgrade-Möglichkeiten für den Charakter und lauter Sammelobjekte und kleine Challenges, die versteckt sind. Und das ist echt Wahnsinn. Und man hat da, selbst wenn man jetzt irgendwie dann das Level zum dritten oder vierten Mal spielt, gibt es immer noch irgendwie etwas, wo du dann dich verbessern kannst. Und das fehlt halt leider so ein bisschen bei den anderen Sachen.
Ja, und wir haben uns letztens darüber aufgeregt, dass man, beziehungsweise ich habe gesagt, wieso kann man nicht Jhun spielen, hast du gesagt, man kann sie doch spielen. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, was man dafür machen muss. Du musst mindestens auf normal jedes Kapitel mit Platin beenden.
Wow, okay.
Ich glaube, das wird ein Krampf.
Ja, ich weiß, ich habe es mal irgendwo gesehen und es auch mal nachgeguckt, aber der Grund, warum ich das dann auch relativ schnell wieder vergessen hatte, war einfach, dass ich nur gesehen habe das Ziel dafür und mir dachte so, oh nee, das ist mir dann doch
ich
ein bisschen
das so
zu viel.
Schade. Ich würde so gerne als Jhun spielen.
Ja, ich würde es auch gerne machen, aber das ist halt so ein bisschen das Problem. Es gibt so ein paar Dinge im Spiel, wenn man die sich wirklich freischalten will, da muss man schon extremen Skill beweisen. Und das Spiel ist wirklich nicht leicht, aber da liegt natürlich auch so ein Reiz drin. Ich meine, man möchte ja auch nicht einfach alles nachgeworfen bekommen.
Ja. Wobei das doch schon ein bisschen zu viel des Guten ist. In diesem Fall.
Ja, vielleicht doch.
Aber gut. Ja, wir haben uns den Anime angeschaut. Der ist letztens gesubbt worden. Das heißt, wir haben leider nur auf Japanisch gucken können. Leider in diesem Fall, weil ich doch sagen muss, die englische Synchro hat's drauf. Ich war damals zwar traurig, dass die japanische fehlt auf der Disc, aber ganz ehrlich, die englische Synchro ist nach wie vor verdammt gut. und vor allem Bayonetta und Rodan, die sind halt so perfekt getroffen. Mhm. Und da kann die japanische meiner Meinung nach nicht mithalten.
Nee, da muss ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Das ging mir genauso. Wobei ich sagen muss, die japanischen Stimmen sind auf jeden Fall jetzt nicht schlecht oder so. Die sind auf jeden Fall, haben ein wunderbares Niveau. Aber wenn man dann die Englischen dann gewohnt ist, vermisst man natürlich schon etwas. Und ich fand es natürlich ein bisschen schade. Umso gespannter bin ich dann darauf, wenn es dann entsprechend dann mal synchronisiert wird in anderen Sprachen, dann auch die gewohnten Sprecher dann zu hören. Aber ja, das war halt so das erste Ding, wo ich mir gedacht habe, so, ist schade.
Ja,
Auf der anderen Seite vielleicht direkt ein positiver Aspekt, bevor wir noch näher auf den Anime eingehen, was jetzt so die Optik angeht. Finde ich, sehen lassen kann sich das Ganze auf jeden Fall schon mal ganz gut.
Ja, wollte ich auch gerade hinaus drauf, weil ich habe mal nachgeschaut, das stammt von Studio Gonzo. Und die sind dafür bekannt, dass sie sehr flache Animes machen, aber dass die Technik immer wirklich an der Spitze sind. Und da ist der Film auch wirklich ganz vorne mit dabei. Die Animationen sind flüssig. Selbst der Einsatz von CGI ist in dem Anime sehr gut gelungen. Ich finde, das sticht nicht so heraus.
Ja. Ganz kurze Frage. Ist von Gonzo eigentlich nicht auch das Afro Samurai?
Und der Helsing-Anime. Der alte Helsing-Anime.
Ich wollte es nur noch mal kurz nachfragen, um das richtig einzusortieren. Ja, dann kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, ja.
Ja, und die sind halt wirklich dafür bekannt, dass sie technisch immer auf dem neuesten Stand sind. Und das zeigt auch der Bayonetta-Anime. Also die Bilder sind atemberaubend.
Ja, auf jeden Fall. Also was das angeht, würde ich jetzt einfach mal sagen, wird man als Fan des Spiels dann nicht enttäuscht.
Und, ja, das, vor allem, wenn man halt sich Anime-Serien anschaut derzeit. Die haben alle einen sehr identischen Stil und so weiter und setzen zu wenig auf Licht und Schatten. Und hier wird sehr viel mit Kontrasten gearbeitet. Also die Szenen sind wirklich ordentlich bunt und treffen den Stil des Spiels aber auch wirklich perfekt. Und die Charaktermodelle sehen halt nicht so flach aus. Also aufgrund, weil halt viel mit Schattierung und so weiter gearbeitet wurde. Mhm. Und das fehlt in einem Budget für eine Serie halt einfach meistens.
Mhm. Das ist richtig. Also das Budget eines Films ist natürlich immer eine ganze Ecke höher. Und ich meine, man hat es ja gut gesehen. Wir haben ja auch schon mal über Cowboy Bebop geredet, wo es, wenn man ja auch den Film dann zur Serie dann im Vergleich sieht, merkt man ja auch einen deutlichen Unterschied, was halt die Optik angeht. Von daher hier auch wirklich sehr positiv festzustellen, das sieht wirklich fein aus und man kann sich echt gut vorstellen, das dann irgendwann wirklich so richtig schön auf Blu-ray in seinem Regal stehen zu haben, wenn es dann entsprechend dann mal synchronisiert wird.
Wenn, ist der Punkt. Ich hoffe, dass es kommt. Also ich würde es zumindest gerne nochmal in Englisch sehen.
Ich auch. Also ich, und als Fan würde ich mir den auch durchaus gerne ins Regal stellen. Ich meine, wir kommen da später noch so ein bisschen auf die Pro und Kontras von dem Film, aber schon alleine aus dem Grunde, weil ich halt Bayonetta mag und wenn es halt eine synchronisierte Fassung gibt, würde ich mir das sau gerne ins Regal stellen.
Ja, ich auch. Das Ding folgt der Story des ersten Teils ziemlich genau, hat allerdings so ein paar Abweichungen und Hut ab, die haben es geschafft, innerhalb der ersten 3-4 Minuten die Story so zu erzählen, dass sie Sinn macht. Ja, ich habe das Spiel, ich glaube, 2 oder 3 Mal durch und ich hab's bis heute nicht gecheckt gehabt. Und dann habe ich den Leute geguckt und der Prolog, wie gesagt, das sind nur 3 oder 4 Minuten. Plötzlich habe ich alles verstanden, was in dem Ding abging.
Ja, die Sache ist, und das ist auch so mit der größte Pluspunkt eigentlich an diesem Anime. Ich meine, der erzählt nicht wirklich viel Neues, aber die haben es geschafft, diese Geschichte, die über den ganzen Anime so verstreut ist, verstreut ist, weil beim Spiel ist es halt so, du kriegst dann immer so kleine Bruchstücke, die aber auch nicht chronologisch aufeinander aufbauen, sondern so verstreut sind und du musst dir alles irgendwie erstmal in die richtige Reihenfolge bringen und dir dann erklären. Also das ist schwer, dann die Story am Ende wirklich komplett zu verstehen. Gewisse Dinge sind klar, aber irgendwie hast du so immer das Gefühl, ich verstehe nicht so das große Ganze. Hier wird wirklich einmal schon im Prolog, wo der Erzähler schon das meiste eigentlich direkt so sagt, so, das ist so und so, so und so, so und so, so und so, wird dir schon so viel klar, wo du echt nur denkst so, ah ja, genau, das war so, 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 so und so, alles klar, ne? Und dann kommen noch so ein paar Feinheiten dann während des Animes, aber das ist so wunderbar schlüssig und in einer wunderschönen Reihenfolge. Und also was die Story angeht, kann man sie jetzt wirklich wunderbar verstehen.
Ja, jetzt zum ersten Mal. 4 Jahre, nachdem das Spiel rausgekommen ist. Ja.
Ich mein klar, dass das klappt auch mit dem Spiel. Und wenn es dann doch nicht so gut funktioniert hat, kann man sich ja immerhin von den klugen Leuten, die sich da stundenlang den Kopf zerbrochen haben, das dann im Endeffekt dann nachlesen im Internet. Aber man muss schon wirklich sagen, also das im Spiel wirklich alles auf die Kette zu kriegen, war schon ein bisschen schwerer. Also da muss man echt dem Anime das zumindest anrechnen, dass man die Story dann im Nu versteht.
Ja, ich frage mich, wie die das gemacht haben für das Spiel. Haben sie einfach da alle Kapitel genommen und dann in die Luft geworfen und dann ausgewählt, okay, in dieser Reihenfolge erzählen wir das.
Ja, das Problem war ja beim Spiel, du hast ja dieses übliche Ding, ich meine, als Bayonetta erinnerst du dich ja erstmal nicht an die Vergangenheit und du bekommst dann immer so kleine Fetzen aus der Vergangenheit dann erzählt, die aber wirklich erstmal nur so ein ganz kleiner Schnipsel sind und die erstmal nicht wirklich viel Sinn ergeben. Und das Problem ist, die sind so wirr. Du weißt nicht, wo genau muss ich das jetzt einordnen, weil ich meine, da liegt ja auch eine ziemliche Zeitspanne dazwischen. Wie lange hat da Bayonetta geschlafen? Auf 500 Jahre oder so?
Ja.
Und ja, von da ist das auch nicht so ganz einfach. Und das wird auch nicht dadurch vereinfacht, dass auf einmal ein Charakter auftritt, wo man dann erstmal checken muss, dass sie das ja im Endeffekt selber ist.
Ja, wobei das auch im Spiel, finde ich, ganz klar rüberkam zum Ende.
Das kam gut rüber, aber so beim allerersten Mal denkt man sich auch so, hä?
lass uns direkt auf den Film zu sprechen kommen. Er versucht halt in 90 Minuten nachzuerzählen, was in dem Spiel in 10, 11 Stunden passiert.
Ja.
Und entsprechend muss alles irgendwie zu kurz kommen. Die Story kommt zu kurz, die Action kommt zu kurz. Und dazwischen gibt's dann trotzdem immer noch mal ein paar Szenen, wo ein bisschen Leerlauf drin ist. Es ist komisch gepaced. Und trotzdem muss ich sagen, vergingen die 90 Minuten wie im Flug. Es kann daran liegen, dass das halt Bayonetta ist einfach.
Mhm.
Oder dass er tatsächlich überraschend gut gepaced ist. dafür, dass es halt so komisch rüberkommt.
Ja, also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass die Action ein bisschen zu kurz kommt. Also es gab so ein, zwei Momente, wo ich mir echt dachte, so hätte der Kampf jetzt nicht doch noch irgendwie ein bisschen länger sein können, hätte nicht noch ein bisschen mehr passieren können. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, und das ist so ein Ding, ich weiß nicht, ob du die Anime-Serie zu Devil May Cry gesehen hast.
Ja.
So ein Ding, was mich da gestört hat und so ein bisschen auch hier stört, ist so etwas die Überlegenheit des Hauptcharakters. Man hat nicht so das Gefühl, es kommt mal wirklich jetzt eine richtig bedrohliche Situation auf. Es ist alles so ziemlich spielen locker leicht und die Kämpfe sind meistens dann auch recht schnell und einfach gewonnen. Das finde ich so ein bisschen schade. Das finde ich, nimmt den Kämpfen so ein bisschen den Biss.
Ja, das Problem des Devil May Cry Animes war, dass er langweilig war. Aber du hast schon recht. Das Ding ist, zum Beispiel der Kampf auf dem Flughafen. Ja, by the way, Spoiler. wir sprechen über den Film zu einem Spiel, das 4 Jahre alt ist. Spoilerwarnung. Der Kampf auf dem Flughafen war mit eines der größten Setpieces in der Mitte des Spiels.
Ja.
Und hier taucht sie am Flughafen auf und macht einen Angriff und der Gegner ist besiegt.
Ja,
und das,
ja,
das geht wirklich 30 Sekunden oder so, während du in dem Spiel wirklich phasenweise das Ding auseinandergenommen hast. Und ich weiß noch, ich glaube, du musstest immer um ihn rumkämpfen, also hüpfen und ihn dann bekämpfen. Und das fehlt hier einfach. Und
ja, man sieht ja sogar schon in dem Anime ja auch, dass das Monster-Design ist ja grundsätzlich das gleiche. Das heißt, du siehst ja auch bei dem Vieh diese ganzen roten Halbkugeln, nenne ich es jetzt einfach mal, auf dem Vieh draufsetzen. Und das waren dann halt deine Angriffspunkte. Also die Punkte, die du dann im Spiel dann halt nach und nach kaputt gemacht hast, um ihn dann halt wirklich Stück für Stück auseinanderzunehmen. Und hier ist das mehr oder weniger schon direkt dieser Endmove wird gemacht, dieses typische Ding. Und das haben sie ja zumindest 1:1 übernommen. Ich meine, die Haare sind die Kleidung und da macht sie ihren Endmove und steht dann auch entsprechend in verführerischer Pose nackt da.
Wobei das lächerlich wirkt, dass sie so lange dasteht und dann auch noch Monologe hält, während sie ja diese komische Pose hat. Das im Spiel halt nur einen Sekundenbruchteil dauert,
das
wirkt
stimmt,
das da nicht so lächerlich wie hier im Film.
Das wird ein bisschen sehr ausgereizt, wobei, was das Zeitgefühl angeht, das sind Animes, nehmen das nicht so genau. Also ich habe das schon bei so vielen Animes gesehen, dann heißt es dann so, okay, in 5 Sekunden passiert das und das.
Und dann
so
3 Episoden später.
Ja, das wirklich ungelogen. Es gibt sogar, ich spoilere jetzt nicht wirklich die Situation, aber es gibt auch bei Attack on Titan eine Folge, wo es dann heißt so, wir haben 5 oder 4 Sekunden waren es, ne? Und dann sitzt du da fast 10 Minuten und denkst dir so, sind die nicht mal rum, die Sekunden?
Ich freue mich, die Serie auch zu sehen. Okay.
Ja, es war nur eine Folge. Also wie gesagt, da gibt es Animes wie, was weiß ich, Naruto, Dragon Ball später, wo die einfach nur stundenlang sich gegenüberstehen und man sich fragt, so, okay, wie lange soll dieser Moment jetzt dauern?
Ja.
Ach, herrlich. Ja. Dafür muss man es ja irgendwie lieben.
Ja, also die Kämpfe kamen halt wirklich viel zu kurz. Und das Ding ist, sie kämpft nie gegen diesen zweiköpfigen Drachen. Dabei ist es der erste Boss im Spiel.
Ja.
Und sie kommt dann einmal in so ein leeres Gebäude rein, wo ich dann dachte, okay, da findet jetzt der Kampf statt, weil das zumindest so eine ähnliche Situation ist wie im Spiel, wo sie ja das Mädchen Cerisa in dem Gebäude findet.
Ja.
Und dann passiert da aber nichts. Und dann taucht der am Ende nochmal auf, dieser zweiköpfige Drache. Und du denkst dir, okay, er macht sie ja als letztes platt, ja. Und aber nein, er kommt gar nicht vor. Er ist nur da, um ein bisschen Plot zu labern. Und das war's. Also die mussten, man hat das Gefühl, die mussten Dinge schneiden, weil halt einfach die Zeit nicht da war, wo man sich dann fragt, wieso habt ihr dem Film nicht noch eine halbe bis ganze Stunde gegeben? Es ist nicht so, dass es ein Anime-Gesetz ist, dass Filme nicht länger als 90 Minuten gehen dürfen. Der Haruhi-Film, dem jetzt vielleicht ein Bruchteil was sagt, der geht, glaube ich, ganze 3 Stunden. Oder 2 Stunden 40, so im Dreh. Und wenn man das gut paced, oder beziehungsweise man hat ja in diesem Fall eine Vorlage, die halt wirklich 10, 11 Stunden geht, dann kann man das machen in diesem Fall. Und dem Film fehlt einfach die Zeit. Ich nehme jetzt schon den größten Kritikpunkt weg, aber das ist halt so, dem Film fehlt einfach die Zeit, seine Geschichte zu erzählen.
Das ist ein bisschen so, ne? Andererseits, man hätte vielleicht auch was durchaus auch eine Möglichkeit gewesen wäre, man sagen können, okay, wir machen so 2 Parts. Wir machen im Prinzip 2 Filme. So ein bisschen, wie man jetzt ja auch bei Berserk gesagt hat, okay, wir machen jetzt erstmal so ein 3-Film-Paket, was dann so ein großes Ding ergibt am Ende. Hätte man sicherlich auch sowas machen können. Das ist ja nicht direkt eine Serie, sondern das sind schon irgendwie hochproduzierte Filme, aber dann halt Part 1, 2. Wäre sicherlich auch möglich gewesen und hätte dann noch den Spielraum gegeben, dann diese ganzen anderen Charaktere auch noch auftauchen zu lassen. Ich meine, der Witz ist ja, man sieht ja auch diesen zweiköpfigen Drachen. Er ist ja nicht komplett weggeschnitten, also er ist ja da, aber er hat nicht wirklich eine große Rolle jetzt.
Ja. Und dabei ist er halt so präsent im ersten Drittel des Spiels.
Ja.
Was halt schade ist, dass er plötzlich keine Rolle mehr hat. Der Oberbösewicht wird von Norio Wakamoto gesprochen. Das ist die einzige Person, wo ich dann sage, okay, da gewinnt die japanische Synchro. Weil ich liebe seine Stimme. Der ist schön tief und wenn der übertreibt, dann klingt das einfach nur göttlich. Und ich habe dem gerne zugehört, auch in diesem Film wieder.
Ja, da kommt natürlich jetzt raus, dass du ja auch sehr, sehr viele Animes ja dann bewusst im Japanischen schaust. Ich schaue sie ja oft im Englischen, bis auf natürlich, wenn es nun mal einfach so ist, dass es das bis jetzt nur im Japanischen gibt, dann schaue ich das natürlich im Japanischen. Aber ja, ich muss dir auf jeden Fall zustimmen, dass die Stimme halt sehr cool ist.
Ja. Dass Bayonetta ihre Attacken ausgesprochen hat, war ein bisschen komisch. Ich habe das nicht so in Erinnerung, beziehungsweise müssen die Titel für die Angriffe umbenannt haben, weil ich diese beknackten Titel, die sie im Japanischen haben, nicht so in Erinnerung habe.
Ich konnte mich auch absolut nicht dran erinnern und ich finde das immer so ein bisschen seltsam, wenn sowas gemacht wird, dass dann auf einmal diese Attacken dann ausgesprochen werden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde, das funktioniert auch ganz gut ohne. Aber grundsätzlich, was so die ganzen Waffen auch angeht, die sie benutzt, also sie benutzt schon einige, die auch im Spiel tatsächlich vorkommen. Also einmal ganz klassisch die Pistolen an Händen und Füßen. Aber sie benutzt auch das Schwert und diese Kettensäge, die man als Special Move ja machen konnte. Und ich meine, noch genau diese Raketenwerfer und sowas. Also das sind alles ja auch Dinge, die man im Spiel nutzen konnte. Im Spiel gibt's natürlich noch einige weitere, aber sie haben sich da schon einige rausgepickt.
Ich habe diese Schlittschuhe vermisst.
Ja, ne? Die sind geil. Oder diese Feuerkrallen, die man auch an den Füßen oder an den Händen haben konnte. Ja. Und ach, da gibt's noch einige. Ah, sogar die Schrotflinte haben sie mit reingepackt. Stimmt, die benutzt sie ja sogar auch noch.
Ja, ein bisschen gefehlt hat der Sinn der Sache. Sie geht einmal zu Rodan und sagt, ich brauche neue Waffen. Mhm. Und dann hat sie plötzlich im Film über alle Waffen. Was komisch rüberkommt irgendwie.
Kommt seltsam rüber, aber sie sagt ja einmal in der Bar von Rodan so von wegen, ich will hier zur, ich hab den Stadtnamen vergessen, Vigrid oder so?
Ja, und, ich nick jetzt einfach mal.
Ja, man sieht ja dann im Hintergrund, wie dann auf einmal die Bar umklappt und man sieht dann so die ganzen Bayonetta-typischen Waffen. Also muss man dann in dem Moment einfach daraus schließen, dass sie sich wahrscheinlich alles eingesackt hat, was ja, da aber war.
Das Ding bei den Pistolen an Händen und Füßen ist, dass sie halt immer präsent sind.
Mhm.
Und die anderen Waffen zieht sie halt wirklich aus ihrem Haar einfach.
Ja, genau. Das, ja, aber gut, ich meine, erinnern wir uns mal früher an Highlander, der hat irgendwie immer das Schwert in seinem Mantel da versteckt gehabt, wo man sich auch mal fragte, so war das wirklich die ganze Zeit da?
Das ist was anderes.
Ach so.
Ja, ja. Nee, und dann, ja, ist, wie gesagt, es ist einiges geändert worden. Ohne den Kontext also kaputt zu machen. Die Anfangssequenz ist praktisch dieselbe, nur dass ein Charakter fehlt, weil man schon jemand anderes einführen wollte und dass man halt das Setting verändert hat. Anstatt dass man auf dem Friedhof ist, ist man jetzt in der Kathedrale drinne.
Ja, genau.
Und es ist exakt dieselbe Szene, aber halt man hat das Setting geändert und das passiert, glaube ich, nochmal im Film irgendwann. Ich glaube, wenn Bayonetta und Syreeza in dem Hotel sind. Das ja. Kam so nicht im Spiel ja. Vor, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, ansonsten hält sich der sehr, sehr treu an die Vorlage, wodurch halt auch ein paar Lücken entstehen, weil man halt viele Sprünge drin haben muss. Viele der ikonischen Sequenzen sind leider dadurch gestrichen, also zum Beispiel die Sequenz, wo sie mit dem Motorrad den Highway runterbrettert, ist zwar drin, aber die geht auch nur eine Minute oder so. Und die
die haben doch definitiv das Motorraddesign geändert, oder? Das war doch ein anderes.
Das kann ich dir nicht sagen. Das ist leider Gottes zu lange her.
Ja, aber ich meine, es wäre ein anderes Motorrad auch gewesen. Ich muss das echt nochmal spielen, das halt wirklich sicher zu gehen. Aber ich meine, das wäre ein anderes gewesen. Da hatte ich mich nämlich so ein bisschen gefragt, war das wirklich das? Haben die und die Sache hier, der Ritt auf der Rakete, das wäre natürlich noch witzig gewesen.
Das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte. Okay. Die Space Harrier-Sequenz fehlt. Du ja. siehst diese Raketen anfliegen auf den Helikopter und denkst dir so, geil, jetzt kommt es. Und dann ist es einfach nicht da, denn wird eine komplette Sequenz übersprungen.
Das fand ich aber auch irgendwie schade. Also es hätten wirklich nur so ein paar Sekunden sein müssen, wie sie darauf reitet und irgendwas ausweicht und fertig. Ne? Aber zumindest so diese Anspielung so für den Moment, das wäre natürlich noch geil gewesen, weil es wird ja eigentlich schon angeteasert. Ich meine, die Macher des Animes müssen ja eigentlich schon davon ausgehen, dass du auch das Spiel kennst. Ne? Und dann kommt so ein gemeiner Teaser und du denkst dir so, ja, und dann, nee, doch nicht.
Ja, das habe ich auch wirklich schmerzlich vermisst. Ja. Aber dann nach einer Stunde schon kommt dann der erste Kampf, der richtig Spaß macht zuzugucken, wenngleich er auch wieder nur 2-3 Minuten geht. In der Zielstadt trifft Bayonetta dann ein zweites Mal auf Jun. Und der Kampf ist geil gemacht, weil er so zwischen Flashback und Gegenwart hin und her springt. Mhm. Und gleichzeitig hast du aber auch diese butterweichen Animationen, die halt wirklich 1:1 aus dem Spiel übernommen sind.
Ja.
Und das macht einfach nur Laune, dem Kampf dazu zu sehen.
Das war auch eine Sequenz, die habe ich im Spiel sehr gemocht, wenn die beiden aufeinandertreffen und ihre Kämpfe ausfechten. Ich finde die beiden einfach so super. Und wenn die gegeneinander kämpfen, ich weiß nicht, das wirkt einfach so geil. Ich kann mich daran nicht satt sehen. Ich finde das einfach fantastisch.
Wobei ich den erste ist ja auf dem Flügel des Flugzeugs, den zweiten Kampf mit Jun besser finde. Und da muss ich jetzt zu einem gemischten Ding kommen, was den Film angeht. Sie haben teilweise den Soundtrack geremixed.
Ja.
Direkt am Anfang wird das Intro-Theme von der Orgel gespielt und ich bin so drauf abgegangen. Das klingt so geil und man hört aber noch das Original raus. Und dann bei dem Kampf mit Jun, bei dem ersten, haben sie das Red and Black genommen, eines meiner Lieblingsstücke des Soundtracks, und die haben das kaputt geremixed. Das klingt irgendwie komisch. Also, das versucht irgendwie den Stil beizubehalten, aber schafft es irgendwie nicht ganz. Und was den ganzen Film über leider verfolgt, der nimmt sich ein bisschen zu ernst, vor allem was halt die musikalische Untermalung angeht. Da sind ein paar Szenen drin, wo du dich fragst, wieso untermalt die Musik das so düster? Was halt komisch ist, weil das Spiel so leichtherzig war. Und wie gesagt, das ist ein bisschen spoilerig heute, aber am Ende des Spiels siehst du halt, wie Bayonetta da durch den Weltall fliegt, die Credits laufen. Und dann sagst du halt, hier ist noch lange nicht Schluss. Und diese Leichtherzigkeit und der Witz und der Charme, das fehlt dem Film irgendwie. Vor allem durch diese düstere Untermalung, finde ich.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich meine, das Spiel, ich habe ja wirklich gehofft und ich habe, das fehlte mir wirklich. Also am Ende von Bayonetta kommt ja noch das Fly Me to the Moon. Und ich fand, das ist ein richtig schöner Abschluss dann auch gewesen, auch was die Musik angeht. Und irgendwie habe ich das sau vermisst in dem Anime, weil ich finde, der Outro-Song war mir dann, ich weiß nicht, da fehlte mir dann diese Leichtfüßigkeit, was du gerade gesagt hast. So, das mit dem Fly Me to the Moon, das kommt einfach so geil und so schon fast so aus dem Nichts, womit ich wirklich absolut nicht gerechnet habe. Und auch sonst mag ich den Soundtrack vom Spiel halt sehr, sehr. Und die haben ein paar Sachen übernommen, das hat mich auch immer sehr gefreut, aber mir ist es auch durchaus aufgefallen, dass manche Sachen etwas abgeändert wurden, wo ich mich dann auch gefragt habe, so, ja, aber wenn das doch schon das Original noch so gut war, dann ihr hättet das ruhig nehmen dürfen.
Ja, vor allem das Original ist schon orchestriert. Da hättet ihr doch nichts dran ändern müssen. Nee. Das hätte doch gepasst. Ein Song, den sie übernommen haben, ist der Kampf am letzten Endboss, was ich geil fand, weil das ist auch eines meiner Lieblingsstücke, das Greatest Jubilee. Und wenngleich der Kampf, glaube ich, auch ein bisschen anders war. Ich meine, im Spiel war der anders.
Auf jeden Fall war der anders. Die haben das Finale ziemlich stark abgeändert, was diesen ganzen Kampf angeht, aber...
Ja, ich weiß nur noch, dass man in dieser Kugel gekämpft hat. Ich weiß nicht mehr, was danach genau geschah. Es kann sein, dass da eine ähnliche Sequenz kommt, aber daran kann ich mich nicht erinnern.
Ich meine, hat man die nicht auch am Ende hier noch die Jubilee dann auch noch durch Planeten geprügelt und alles? Ich meine, das wäre sogar noch fast schon ein Ticken epischer gewesen, obwohl das Ende, was sie hier für den Anime gewählt haben, auch schon ganz geil rüberkommt, aber... ich meine, das wäre definitiv noch ein bisschen anders gewesen. Natürlich, klar, der Kampf in dieser Kugel und was ja jetzt auch nicht drin war, ist ja noch dieser ellenlange Kampf, den man dann halt gegen, wie heißt denn jetzt hier unser Vater in Gold? Ich habe seinen Namen wieder vergessen.
Ja, warte, ich guck mal schnell auf meine Anime-List nach.
Ja, auf jeden Fall.
Der gute Herr heißt Baldr.
Ah, genau, Baldr. Ich meine, das ist ja auch nochmal ein riesiger Kampf, wo er... War das nicht sogar so, dass er mit Satelliten auf dich geworfen hat?
Kann sein, ja.
Das war so total übertrieben und das fehlt dann halt. Aber muss man einfach sagen, das ist natürlich der Kürze geschuldet. Ich meine, wir haben 90 Minuten. Ist ein bisschen schwer, das ganze Spiel da reinzupacken.
Ja, ja. Ja, also, du hast vorhin das Fly Me to the Moon erwähnt. Habe ich jetzt nicht so ganz vermisst. Ich vermute mal, das lag bei diesem Film einfach an lizenztechnischen Gründen. Weshalb vermutlich auch die Space Harrier-Sequenz nicht drin ist, weil das halt das Siegerlied hat.
Ja, das kann gut sein.
Das könnte daran liegen. Was ich vermisst habe als Credits-Lied, halt einfach nochmal, um zu unterstreichen, ja, das ist wirklich Bayonetta, das letzte Dance Boys. Das hätte man als Outro-Musik nutzen müssen.
Ja,
okay. Stattdessen kommt so ein melancholisches Stück, was halt nochmal genau das untermauert, was ich vorhin gemeint habe. Was halt dem irgendwie so eine Tragik gibt, die einfach nicht da ist. Bayonetta, das Spiel, wenn du das spielst, dann ist das lockere Unterhaltung, die sich selbst zu keinem Moment ernst nimmt. Und selbst in den epischen Momenten, halt wie dem letzten Bosskampf, ist da immer so ein gewisser Gag drinne.
Ja, die Sache ist, irgendwie gedanklich gehe ich aus dem Bayonetta-Spiel raus, dass sie wirklich am Ende... treffen die sich, feiern, setzen sich auf die Couch und dann siehst du Bayonetta, wie sie die ganzen Engel, die sie gerade noch brutal wirklich, das ist ja übel, wie die im Spiel auseinandernimmt, das ist ja echt, wow. Und weißt du, die liegen sich dann im Arm und haben Spaß, weißt du, und dieses Gefühl entsteht dann zum Ende hin, eigentlich nur so, ey, komm, wir sind eigentlich Freunde und wir haben uns eigentlich voll gern und wir machen jetzt wieder Party und alle drei Welten zusammen und...
Ja, dann tanzen die da ab.
Ja.
Das ist halt so das Verrückte, ja. Aber das fehlt dem Film halt komplett. Der hat der hat eine wirklich sehr ernste, bittere Unternote, die halt einfach nicht zum Setting passt, finde ich.
Ja, ich meine, komm, also die Engel schießen mit Trompetenkanonen auf dich. Das muss man nicht ernst nehmen, das ist einfach schön.
Ja, und Syriza, die, also ungelogen, alle drei Sekunden schreit sie Mami, Mami, Mami. Und ich wer das auf Twitter nachverfolgt hat, ich glaube, das war nicht im Spiel war das nicht so nervig, weil man diese Sequenzen weiter auseinander hatte. Mhm. Aber hier sind die halt alle aneinander gereiht und du hörst wirklich alle drei Sekunden, wie sie rumheult und nach Mami schreit.
Das ist Gott. Echt krass gewesen. Also im Spiel war sie definitiv auch nervig. Da gab es ja auch noch diese Mission, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, es gab so eine Beschützermission. Man musste die über eine ganze Zeit lang...
Am Ende, wo man so durch den Gang durch musste.
Ja,
ne? Ja, daran erinnere ich mich.
das war durchaus nicht einfach und da war noch eine Sequenz mit ihr, neben der Tatsache, dass sie auch wirklich nervig sein konnte, was dann daran lag, dass sie halt gerne mal ein bisschen geheult hat und und gemeckert und gut, die hat sich im Spiel dann auch gewandelt irgendwann. Aber die Sache ist, man hat das nicht so komprimiert gehabt. So bei dem Anime hat man das Gefühl, da kommt dann auf einmal so ein riesiger Block einfach nur Rumgeheule, wo du echt so denkst, oh nee.
Und dann sagt sie alle 2 Minuten, ich werde jetzt stark sein und nie wieder heulen. Und dann eine Sekunde später heult sie wieder los. Und das wirklich mehrfach hintereinander. Gott.
Umso besser konnte ich das auch verstehen, dass sie dann gesagt hat, so, Sarisa, geh zu Luca und das ist jetzt der Babysitter, so, weg mit dir.
Ja, selbst die in Film Bayonetta hatte keinen Bock darauf. Ja. Das soll schon was heißen, liebe Schreiber. Wenn euer Charakter keine Lust mehr auf eure anderen Charaktere hat.
Ja. Gott. Ach, schön. Aber insgesamt, also, klar, er hat auf jeden Fall schon einige Schwächen gehabt, aber wenn man so auch mit diesem Fanherz irgendwie draufschaut, ich weiß nicht, man hat ihn dann auf jeden Fall dann trotzdem zum Ende hin irgendwie ganz gern, obwohl man sich natürlich mehr gewünscht hätte, würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja, ich würde sagen, das ist auch für Fans eher so ein Einmal-Schauen- und dann-Vergessen-Ding. Wenn man Bock auf Bayonetta hat, ich zitiere jetzt meinen eigenen Tweet, aber wenn man Bock auf Bayonetta hat, sollte man vielleicht einfach nochmal das Spiel einlegen.
Ja.
Das ist nämlich besser. Und der Anime, das ist ein einmal schauen und Spaß haben. Das funktioniert einmal ganz gut. Aber da ist halt so wenig Konsistenz, weil das halt viel zu viel in zu wenig Zeit machen muss und das auch noch versucht, das so zu machen.
Weißt du, was geil wäre? Kommt mir so gerade so als Idee. Wenn man hingehen würde und man macht, vielleicht dann auch als Special Edition, aber man würde den Anime dann einfach beilegen zu dem zweiten Teil vom Spiel. Weil man hat ja dann auch wunderbar noch mal so eine Auffrischung, was die ganze Geschichte angeht. Das wäre doch geil.
In welchem Format denn? Die Wii U unterstützt kein Blu-ray.
Ja, dann wird halt eine Blu-ray dabei gelegt und du musst es halt in Blu-ray-Laufwerk einlegen. Mein Gott, du wirst doch bestimmt irgendeine Möglichkeit haben, das dann abzuspielen.
Oder das ist in einem Wii U-eigenen Format.
Oh, das wäre natürlich
Ich meine, die Wii U läuft ja eh über HDMI auf 1080p.
Ja, möglich wäre das, denke ich. Ja.
Aber ich bezweifle das ganz ehrlich, tut mir leid.
ich auch irgendwie, aber ich meine, es wäre cool. War das nicht bei bei dem Arkham City so, dass es eine Version gab, wo sie auch dieses Gotham Knight dabei gepackt haben?
Das war die Special Edition mit der Figur.
Deswegen kam mir das so in den Sinn. Das könnten sie ja hier eigentlich auch machen, wäre ja eigentlich auch ganz cool. Aber naja gut, ist nur eine Gedankenspielerei, ist die Frage, ob das wirklich gemacht werden würde.
Ja. Dann lass uns das als Überleitung nutzen und einen Schlussstrich ziehen zu dem Film. Also, ich würde sagen, den kann man sich als Fan einmal geben, und danach spielt man dann lieber das Spiel, während man sich auf den zweiten Teil freut. Ich habe das nicht bereut. Wie gesagt, der Film ist überraschend flott vorüber. Also, die Elemente, die funktionieren auch so gut, dass das Spaß macht und entsprechend die Zeit auch verfliegt bei dem Film. Mhm. Aber da bleibt zu wenig hängen im Gegensatz zum Spiel. Also ich habe jetzt wirklich aus dem Kopf so viele Szenen aus dem Spiel, die ich rezitieren könnte, weil sie einfach herausstechen dadurch, dass ich das Spiel halt Zeit lassen kann. Ich würde eher das Spiel empfehlen, was auch nicht mehr teuer sein sollte. Und als Vorfreude für Teil 2 kann man das, um sich zumindest storytechnisch nochmal aufzufrischen, auf jeden Fall mal geben, finde ich.
Ja, das natürlich auf jeden Fall. Die Sache ist auch, ich würde auch beim Anime als Fazit sagen, ich hatte zwar irgendwo meinen Spaß, auch trotz der Schwächen, aber ich glaube, ich würde ihm jetzt niemanden empfehlen wollen, der jetzt nichts mit dem Spiel anfangen kann, weil
beziehungsweise wer halt noch nicht den ersten Teil gespielt hat, aber sagt, ich will den zweiten auf der Wii U zocken.
Okay, dann das wäre noch was anderes.
Für den wäre das eine coole Sache, halt die Story nachzuholen, ohne das Spiel spielen zu müssen.
Aber die Sache ist, man muss natürlich schon ein bisschen was dafür übrig haben. Also wer auch jetzt bei Teil 2 sagt, nee, ist nicht mein Bier, dann braucht er sich ja den Anime auch nicht anzugucken.
Nee, auf jeden Fall nicht. Dafür ist halt zu wenig, dafür bietet er zu wenig im Endeffekt.
Ja, also das gehört dann schon irgendwie zum Spiel dazu. Aber du hast recht, also wenn man sich jetzt sagt, okay, ich möchte auch ganz gern den zweiten Teil spielen, dann kann man sich das natürlich auch so geil einfach so ein bisschen als Einstimmung nehmen und einfach mal so ein bisschen wissen, worum es dann im Endeffekt dann geht, ja.
Wenn man das Spiel gespielt hat, weiß man eh nicht, worum es geht. Dann guckt man sich lieber den
Ja.
Anime an.
Wobei es natürlich schade wäre, dann halt das Spiel nicht zu spielen, weil der erste Teil ist einfach geil. Wir loben den nicht umsonst.
Ja. Ja, also, ja, kann ja sein, dass das wirklich ein Nintendo-Spieler ist, der dann sagt, ich habe leider keine 360 und PS3. Und ich würde aber trotzdem gerne wissen, wie das halt anschließt zum zweiten Teil.
Ja.
Wir bauen hier schon wieder willkürliche Szenarien auf. Ja, ich würde sagen, kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Also man verpasst nichts, wenn man den nicht schaut. Das ist jetzt nicht irgendwie die beste Videospielverfilmung plötzlich. Das ist gutes Mittelmaß, würde ich sagen.
Ja, durchaus. Aber kann man sich geben, muss nicht. Ist so ein bisschen, ging mir das auch, hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Es gibt ja noch ein Anime zu Mass Effect, wo dann zu dem Charakter, den du ja nicht so gerne magst, zu dem
Ja,
neuen
wie
aus
heißt
Teil
er?
3,
Vega?
genau, wird ja so ein bisschen Backstory erzählt. Ich finde aber, wenn man den Anime geschaut hat, dann mag man ihn auf jeden Fall etwas mehr, weil ich mochte ihn im Spiel auch nicht, bis ich dann den Anime gesehen hatte und auf
Ja, aber
einmal
dann.
mochte ich ihn.
Ach Gott, ich will nicht einen Spin-off-Film gucken, um einen Charakter im Spiel mögen zu können.
Nee, aber die Sache ist, der ist irgendwie auch ganz cool. Man kann damit Spaß haben. Das ist aber auch so eine Sache, muss man nicht gesehen haben. Wenn man natürlich aber die Spiele alle mochte, kann man durchaus mal einen Blick riskieren.
Ja, das ist auch, das wird auch auf den, ach Gott, du hast es doch gerade erwähnt, dieses Batman-Ding.
Meinst du jetzt Gotham Knight oder?
Gotham Knight, genau, das passt
Ja.
auch darauf zu, oder den Halo, die Halo Anime Compilation. Das ist halt so für Fans.
Ja, das ist ja der Fanservice halt ganz klar.
Das Prädikat, ja.
Ja, Fans werden gemolken bis zum geht nicht mehr, aber das gehört dazu.
Ja, leider. Aber hey, lass uns ein bisschen Vorfreude schüren. Und wir werden, glaube ich, nichts Neues erzählen. Das heißt, jeder, der unseren letzten E3-Podcast gehört hat, ich glaube, das war letzte E3 oder vorletzte E3, eins von beiden, wo das angekündigt wurde offiziell, da haben wir praktisch alle schon erzählt, weil es sind zwar mittlerweile mehr Trailer rausgekommen, aber die haben nicht so viel mehr gezeigt. Obwohl, neue spielbare Charaktere. Hey, Vorfreude auf Bayonetta 2. Darauf wollte ich hinaus.
Ja, ich meine, wie oft haben wir es gesagt, der neue Stil von Bayonetta 2, was halt diesen Kurzhaarschnitt angeht, der hat uns ja sowieso schon, wir waren irgendwie beide, glaube ich, einfach wirklich hin und weg, dass wir gesagt haben, hey, das ist cool. Es ist eine Kleinigkeit, aber es bringt wiederum so viel frischen Wind rein, dass wir gesagt
Was
haben.
komisch ist, ich bin mittlerweile so an den Kurzhaarschnitt-Look gewöhnt, dass ich erstmal mich wieder umgewöhnen musste an die lange Frisur in dem Film.
Das stimmt, das stimmt.
Ja, es sieht plötzlich ein bisschen komisch aus, ja.
Aber ich meine, was da mittlerweile an Trailern raus ist, auch wenn man jetzt noch nicht wirklich viel sagen kann, was jetzt wirklich dann die Story angeht. Aber was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass das Kämpfen mit Sicherheit wieder das Level haben wird, wie es auch im ersten Teil war. Also ich denke, wir werden da jetzt nicht enttäuscht rausgehen, was das Gameplay angeht.
Ja, und auch die Inszenierung. Also, das war einer der früheren Gameplay-Trailer, wo sie halt auf irgendeinem weißen Ding, ich weiß nicht, was das sein soll, UFO, keine Ahnung, was halt wirklich so eine Stadt hinunterbrettert. Und das erinnert halt wirklich eins zu eins an diesen Kampf direkt am Anfang mit Jeanne auf dem Flugzeug.
Ja.
Wo man auch mit dem Flugzeug, was durch die Stadt geflogen ist, gekämpft hat. Und in Teil 2 läuft da halt noch so ein riesiger Engel nebenher, den man dann gerade bekämpft. Und auch von der Inszenierung her wird das wieder ein großartiges Spektakel. Und das ist interessant, weil ich habe einfach mal drüber nachgedacht. Das Ding kam ja 2010 raus. Das ist ja auch das Jahr, wo God of War 3 rauskam. Das ist so das Jahr gewesen, wo von der Inszenierung her das angefangen hat, Dimensionen anzunehmen, die sehr, sehr anime-typisch sind. Das sieht man normalerweise nicht so oft in Videospielen,
Ja.
aber ab da hat es irgendwie angefangen.
Was mich ja interessiert, ich meine, das läuft ja jetzt dann unter Nintendo. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt auch solche Punkte angeht, wie zum Beispiel Gewaltgrad. Nehmen wir das jetzt mal raus, weil Nintendo ist ja ein bisschen verschrien. Ich weiß, das ist nicht wirklich so, aber sie gelten ja immer so ein bisschen als so die Familien, die haben die Familienkonsolen, die Familienspiele und das ist alles immer auf Familientauglichkeit ausgelegt, dass man das auch mit den Kleinen zocken kann. Und ich meine, bei Bayonetta 1, da nicht nur, dass halt ordentlich Blut spratzt, aber wenn man jetzt überlegt, dass es ja auch diese Torture-Finisher gibt, wo man irgendwelches böses Folterungsgerät auf einmal holt und damit dann die Leute dann da abmetzelt. Also das ist ja schon nicht ganz ohne alles. Ich bin gespannt, ob das dann auch alles noch im zweiten Teil drin sein wird oder ob man das vielleicht sogar abändert.
Findest du das so schlimm? Also ich bin überrascht, dass das Ding ein USK 18 Siegel hat, weil die Gewalt, die da ist, ist immer so Sekundenteil, also das ist wirklich nur ein Bruchteil von einer Sekunde, wo du halt siehst, okay, da wird gerade der Gegner zerschlagen, dann spritzt da eine Sekunde Blut und dann ist das weg. Und was die Finisher angeht, okay, eventuell liegt's wirklich daran, weil die halt wirklich diese Sarkophage mit den Spießen drinne haben und so weiter. Und daran könnte es eventuell liegen. Aber ich finde so rein vom Gewaltgrad her, ich glaube, Nintendo will sich da den Ruf halt ein bisschen aufbauen, dass da halt auch andere Spiele möglich sind auf der Wii U. Weshalb ich davon ausgehe, dass das rein vom Ausmaß der Gewaltdarstellung, das muss man wie gesagt in Anführungszeichen setzen, weil so brutal finde ich Bayonetta 1 nicht.
Es geht, aber es ist ja auch nicht ganz ohne. Ich meine, auf der anderen Seite hast du ja dann auch wieder den Aspekt der doch sehr etwas freizügigen Hauptcharakters.
Ich glaube, Nintendo weiß schon, welches Risiko sie damit eingegangen sind, das zu unterstützen. Und wenn sie das rausnehmen, dann machen sie sich Bayonetta damit kaputt und sie wollen, also ich glaube nicht, dass sie das wollen.
Nee, ich denk auch nicht, aber ich find das schon auf jeden Fall interessant, dass das jetzt halt unter der Marke Nintendo läuft und ich finde das halt auch sehr cool und ich kann auch echt nur sagen, ich mag dafür Nintendo, dass sie ja im Endeffekt dafür sorgen, dass es ein Bayonetta 2 auch gibt. Also ich meine, man stellt sich jetzt vor, das wäre jetzt nicht so gewesen, hätten wir dann jetzt wirklich in kürzerer Zeit ein Bayonetta 2 bekommen? Wahrscheinlich hätte jeder gesagt, so obwohl es sich jetzt von den ganzen Titeln von Platinum Games her wirklich noch mit am besten verkauft, würde ich.
Es ist das bestverkaufte Platinum-Games-Spiel. Ja, das bestverkaufte Bayonetta. Super. Das bestverkaufte Platinum-Games-Spiel. Tatsächlich. Ja.
Auf der anderen Seite, ne, hätten sie es jetzt wirklich trotzdem in kürzester Zeit nochmal angefasst? Ich weiß es nicht, ob ein Publisher das gesagt hätte, dann mach da doch mal weiter.
Ja, es ist halt die Frage. Ich meine, das hat jetzt schon 4 Jahre gedauert, ja. Für das Sequel. Es ist halt die Frage wirklich, ob Sega gesagt hätte, ja, mach das mal für uns. Obwohl es halt lukrativ war, ist die Frage, ob das Sega so nochmal durchgehen hätte lassen. Und ich bin auch sehr froh drum. Also ich mag halt, ich finde diese Aufschreie ein bisschen übertrieben, wo sie alle gesagt haben, oh, Bayonetta ist tot, weil Nintendo das sponsert. Überlegt doch mal, Leute, freut euch, dass es ein Bayonetta 2 gibt, gerade weil Nintendo das sponsert. Und ich hab die Wii U ja schon hier und das Ding wird direkt gekauft, weil Bayonetta 2, das war so einer mit der ausschlaggebenden Punkte, weshalb ich halt gesagt habe, das kommt zuerst ins Haus vor einer PS4. Was ich jetzt bereue, weil Arkham Knight angekündigt wurde, genau heute. Aber gut, ich bin noch ein bisschen heiß auf Bayonetta 2, glaube ich.
Ja, also ich meine, klar, auf der PS4 werden jetzt auch demnächst auch noch ein paar interessante Sachen kommen und natürlich Ende des Jahres werden auch ein paar Titel da sein, wo man sich sagt, okay, da lohnt sich jetzt die Konsole endlich mal. Man muss ja ganz ehrlich sagen, also ich habe mir die PS4 geholt, aber ich habe noch jetzt nicht wirklich einen Titel gehabt, wo ich sagen würde, dafür lohnt sich jetzt wirklich die PS4, dafür muss man sie jetzt unbedingt im Haus haben. Also ich denke, das wird auch eine Zeit lang dauern, bis man das sagt, okay, jetzt muss man es dann haben. Die Sache ist aber, bei der Wii U habe ich mir dann auch ja gesagt, wenn Bayonetta 2 kommt, kann ich eigentlich nicht dran vorbei.
Ja, das zeigt schon, wie ausschlaggebend so ein Bayonetta sein kann.
Ja.
Platinum Games hat sich einen guten Ruf aufgebaut. Und wenn Bayonetta 2 gut ankommt, ich denke, das wird nur noch mal untermauern, weshalb wir die halt so mögen.
Ja. Davon gehe ich auch aus, ja. Ich würde ja gerne mal wissen, wie viele es genauso wie uns Denkende gibt, aber ich meine doch, einige positive Stimmen gehört zu haben, als zum ersten Mal gesagt wurde, Bayonetta 2 kommt für die Wii U. Da waren doch einige dabei, die gesagt haben, ja, cool, freut mich.
Ja, also wir haben halt wirklich lange gehofft, dass da was kommt und dass jetzt endlich was kommt. Wenn es auch ein bisschen zu lange gedauert hat, finde ich. Was gibt es da, sich zu beschweren? das schlimmste Szenario wäre doch, wenn es nicht mehr kommt. Wenn ihr dann sagt, so jetzt das Spiel ist zu 99% fertig, aber na, ziehen wir mal den Stecker. Oh.
Das wäre dreist, ja. Das wäre natürlich, das wäre wirklich traurig. Also ich glaube dann, ja, ich weiß nicht, ich glaube, da würde ich weinen. Das darf nicht passieren.
Ja, auf keinen Fall, nee. Ja, also es wurde nicht genau gesagt, wann das dieses Jahr erscheinen soll, aber es soll dieses Jahr noch erscheinen. Mhm. Und spätestens dann. Ja, aber wieder ein neues Thema. Das soll nicht heißen, dass wir jetzt für die nächsten Woche keins haben, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir beide drauf heiß sind. Und das Spiel. Ja, wir lassen uns einfach mal überraschen, wie das jetzt ausläuft und wie die Kooperation zwischen Nintendo und Platinum Games denn weitergeht, weil erinnern wir uns, ich glaube letztes Jahr war es, wo halt das Wonderful 101 kam. Ich hätte nichts dagegen, wenn Platinum Games jetzt den Sega-Weg geht und sagt, wir gehen jetzt eine Zeitexklusivität mit Nintendo ein. Und die nächsten drei Spiele, die wir machen, sind halt nur für Nintendo-Konsolen gemacht. Hätte ich absolut nichts gegen, weil ich habe immer ein bisschen Angst, dass Platinum Games pleite geht. Gerade weil halt ihre Spiele leider Gottes sich nicht so gut verkaufen, wie manch einer hofft. Aber weil die halt die letzte, also mit eine der letzten japanischen Bastionen sind, was halt auch dieses verrückte Japanische angeht, wo Capcom ja versucht wegzukommen, wo Konami nicht mehr hinterherkommt. Da sind die halt noch so ein großer Name im Business und ich würde mich freuen, wenn die halt weiter existieren.
Ja, die haben nicht nur, dass sie das verrückte Japanische haben, sondern auch durchaus mit einem gewissen Qualitätslevel daran gehen. Ich meine, du kannst einiges an japanischen Spielen haben, aber da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, da sind sehr viele doch ja wirklich Dinge dabei, wo man sagen muss, die sind halt technisch doch sehr, sehr rückständig und die liefern eigentlich schon grundsätzlich eine gute Qualität ab und von daher würde ich mir wirklich wünschen, dass sie auf jeden Fall am Markt bestehen bleiben, aber sie haben es bis jetzt halt auch nicht geschafft, so diesen Massenmarkt anzusprechen, was natürlich auch nicht schlimm ist, weil...
Einmal mit Bayonetta ist es ihnen gelungen, weshalb ich halt hoffe, trotz der Plattform der Gewählten, dass Bayonetta 2 sich nochmal richtig gut verkauft.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob am Anfang das wirklich so gut war, aber ich meine, grundsätzlich war es deren Sprungbrett, muss man dann vielleicht auch sagen, dass die halt unter Sega liefen, weil ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass bei denen so ein bisschen das Marketing so von Publisher-Seite auch fehlte. Ich hatte nicht so richtig das Gefühl, dass der Publisher da jetzt in dem Sinne halt Sega jetzt wirklich da mal raushaut und sagt so, hier ist das nächste Ding halt von unserem Entwickler Platinum Games, sondern dass sie eher gesagt haben, hier ist das neue Ding mit dem blauen Igel. Also
ja, das war das Ding mit Sega. Die Marketingabteilung von Sega sind pure Idioten. Folg wirklich einfach mal irgendeiner Kampagne von denen zu irgendeinem Spiel, was nicht Sonic heißt. Da gibt es keine. Die sind zu blöd, Werbung für ihre Spiele zu machen. So gut sie auch sein mögen teilweise. Aber
die haben mitunter ein paar richtig schöne Dinger drin. War nicht auch das, wie hieß das jetzt? Moment, ich versuch's nochmal. Binary Domain oder Binary irgendwas, dieser Shooter, wo man auf Mechs gespielt hat. Lief das nicht auch unter Sega?
Binary. Ich guck mal schnell nach. Und ich weiß, wir sollten sowas normalerweise rausschneiden, aber nein, heute nicht. published by Sega, ja.
Ja, genau, weil das hatte eigentlich auch sehr, sehr coole Ansätze und hätte bestimmt man auch noch einiges draus machen können später. Aber ich finde, das wurde auch nicht so richtig, ja, wirklich gepusht, was halt Marketing angeht. Das macht halt doch einiges aus im Endeffekt, also schade eigentlich. Und ja, genauso ging es mir so ein bisschen gefühlt zumindest mit den Platinum Games Sachen. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen, ja, zu sehr geprägt davon, dass mein Fanherz vielleicht zu groß für die schlägt. Vielleicht sind die auch gar nicht so gut, wie ich mir das einbilde oder du. Aber nein.
Ja, ich glaube schon, dass die ein gewisses Qualitätsmerkmal haben. Also wie gesagt, wir haben auch das Anarchy Reigns kritisiert. Denen gelingt auch mal ein Fehlschritt.
Ja.
Aber Platinum Games haben es mit Bayonetta halt gezeigt, dass sie das Hack-and-Slay-Genre besser drauf haben als Devil May Cry zum Beispiel, was von Capcom halt kommt. Obwohl es vom selben Originator kommt. Mit Vanquish haben sie gezeigt, dass sie Shooter können.
Ja, und vor allen Dingen auch gut gezeigt. Also das war ein verdammt schneller und durchaus auch gut aussehender Shooter. Und ja, wie gesagt, der Umfang war halt ein bisschen das Problem. Aber ansonsten, ich meine so, was das Technische angeht, haben die einen wirklich guten Shooter abgeliefert.
Ja, und die können, wenn sie wollen. Und das wollen sie halt, bis auf Anarchy Reigns, immer.
Ja.
Und das zeigt sich auch in den Spielen. Also man merkt richtig, dass die Spaß haben an dem, was sie machen. Und ich will wirklich, dass die weiterhin ein Name bleiben, der halt weiterhin dieses typisch Japanische hochhält.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch an denen mag, ich meine, die haben jetzt irgendwie nicht so dieses Ding, dass sie irgendwie sich sagen, das können wir jetzt nicht bringen. Ich meine, die haben ein Spiel gemacht wie Mad World, wo sie sich, was zum Beispiel die Gewaltschiene angeht, ja wirklich übelst ausgetobt haben. Aber ja, krass, es muss dann halt auch mal jemanden geben, der auch, was das angeht, mal so auf die Kacke haut.
Ja, die nehmen halt kein Blatt vor den Mund.
Ja, definitiv nicht.
Wenn man darüber nachdenkt, machen die eigentlich nur brutale Spiele, oder? Bis auf das Infinite Space, ihr erstes Spiel. Metal Gear Rising ist brutal, das eine Grains ist brutal, du hast gesagt, das Bayonetta ist brutal.
Ja.
Die sind ganz schön brutal drauf.
Ja, die sind echt nicht ohne, wobei das ja,
okay, das Wonderful
geht
das,
ja noch.
Das Wonderful 101 ist auch relativ harmlos, wobei das natürlich auch ein Kampfspiel im Endeffekt ist.
Ja. Also zumindest die Thematiken sind nie ganz ohne, auch wenn mal der Blutgehalt etwas weniger ist, aber von der Thematik her sind die dann doch eigentlich schon ganz krass drauf, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ja, sollte es uns etwas zu denken geben. Vielleicht interpretieren wir auch einfach zu viel.
Wir sollten vielleicht nicht zu sehr drüber nachdenken.
Ja. Gut, dann lass uns noch über die News des Tages sprechen, weil der Podcast noch nicht so lange ist. Arkham Knight wurde angekündigt. Und das ist jetzt was vollkommen anderes zu dem Rest des Podcasts. Aber ihr erinnert euch vielleicht an den Batman Arkham Origins Podcast. Da habe ich am Ende gesagt, wie geil wäre es denn, wenn man Gotham City erkunden könnte, das Batmobil fahren könnte, den Batwing oder wie auch immer das Ding heißt, fliegen könnte. Und das ist zu 99% wahr geworden. Das Arkham Knight ist das Next-Gen Batman von Rocksteady wiederentwickelt, was die Trilogie, wie die offizielle Pressemitteilung sagt, abschließen soll. Das heißt, Origins zählt nicht. Und was stand in der Pressemitteilung? Gotham City ist frei begehbar und du darfst das Batmobil fahren. Jetzt fehlt halt noch der Batwing, aber allein, dass das Batmobil drinne ist, das macht mich froh genug. Und ich glaube, das gibt genug Batman-Flair für die Next-Gen. Und ich brauche langsam eine PS4, habe ich das Gefühl, weil das noch dieses Jahr kommen soll.
Ja. Ja, ich bin da auch sehr gespannt drauf. Du hast mir das eben gesagt, die News ist vor kurzem halt raus und ich habe es mir angeguckt und dachte mir auch nur so, ja, geil. Also ich meine, es war natürlich klar, dass was kommen wird. Ich meine, es wurde ja schon häufig genug, ging das Gerücht um, da kommt was. Und es war klar, dass sich das niemand dann nehmen lässt, da jetzt auch noch den nächsten Teil rauszuhaben. Vor allen Dingen, das Ende von Arkham City schreit ja irgendwie danach, da muss noch eine Fortsetzung kommen und die kommt jetzt auch damit.
Tut es das? Ich habe jetzt den Harley Quinn, die jetzt hier noch nicht gespielt, aber ich finde, das wirkt eigentlich eher abgeschlossen.
Ach so, nee, das nicht, aber solche kleinen Nebengeschichten, wie zum Beispiel diese Hush-Geschichte und sowas.
die Dinger, die ich nicht gemacht habe, okay.
Ja. Und da wurde ja auch schon häufig spekuliert, ob das jetzt so mit einer der Story-Aufhänger wird für das Sequel, wozu sie sich jetzt noch nicht großartig geäußert haben. Das kann aber sehr gut sein. Bis jetzt haben sie ja nur einige bekannte Bösewichte gesagt, wie Scarecrow, der Pinguin oder was haben wir noch, Two-Face
und Harley Quinn, ja.
Ja, genau. Und das sind natürlich bekannte Namen, aber ich denke, da werden dann auch diese Nebenstories, die noch nicht so ganz abgeschlossen waren, dann aus Arkham City werden dann mit Sicherheit hier nochmal aufgegriffen und ich bin sehr gespannt. Und das eine oder das andere Ding ist ja halt, bis jetzt scheint es ja nur PS4 und Xbox One zu sein, ne?
Und PC.
Okay, ich meine aber damit halt bewusst 360 und PS3 scheinen ausgeklammert, was ja dann auf jeden Fall dafür spricht, dass sie aus den Vollen schöpfen wollen, was die Technik angeht, was ja einen erstmal grundsätzlich glücklich stimmt dann.
Du meinst dich, weil du endlich mal ein gutes Next-Gen-Spiel bekommst. nochmal, um ein bisschen abzuschweifen, aber erzähl doch mal, wie Thief auf der PS4 aussieht.
Ich würde sagen, okay, aber man muss halt wirklich sagen, das sind doch einige technische Abstriche, die man machen muss. Weil du musst ja vorstellen, du hast so diese große Stadt, wo du die ganzen Nebenmissionen erfüllen kannst. Und diese große Stadt ist nicht halt wirklich ein Ding, was einmal lädt und du kannst dich durchbewegen, wie das vielleicht ein GTA machen würde jetzt mittlerweile.
Du meinst ein gutes Spiel.
Die Sache ist,
programmiertes Spiel, meine ich.
Ja, in lauter kleine Abschnitte unterteilt mit sehr vielen Ladesequenzen. Und das stört so ein bisschen. Also man... meint, die Konsole kann das definitiv besser.
Ich verstehe das aber auch nicht. Also selbst Skyrim bekommt das besser hin.
Ja, und dann ist dann halt so die Sache, du kannst dann sehr viele Wohnungen rein, dann steigst du durchs Fenster ein. Aber die Sache ist, du kannst nicht zum Beispiel durchs Fenster halt reingucken, weil die Sache ist, du musst halt in einer längeren Sequenz, in so einer Quicktime-Sequenz kann man schon fast sagen, musst du dieses Fenster erstmal aufhebeln. Und diese Sequenz nutzt dann das Spiel dann halt, um diesen Innenraum zu laden. Und der wird dann erst geladen halt, wenn du da reingehst und so. Und ich finde, das sind so Techniksachen, wo ich mir, ja, denke, das ist dadurch halt geschuldet, dass eben das auf der 360 und auf der PS3 wahrscheinlich nicht anders möglich war.
Ja, ja. Naja, also, da können wir froh sein, denke ich, dass Arkham Knight halt wirklich nur für die Next Gen angekündigt wurde. Und Ben hat auf Twitter ein bisschen Unmut geschrieben, aber ich finde, also so, das ist so das God of War-Syndrom, weißt du? Einfach um die Saga abzuschließen, mit der neuen Hardware nochmal alles rauszuholen.
Ja.
Wie groß kann man das aufziehen? Wie geil kann man Gotham City gestalten? Wie gut kann man das mit dem Batmobil umsetzen? Mhm. Wenn man jetzt einfach weiß, okay, wir haben wirklich die letzte Hardware-Generation zum Limit ausgereizt und uns steht jetzt neue Technik zur Verfügung. Wie weit können wir damit gehen? Weil wo unsere Limits auf der letzten Generation aufgehört haben, wie weit können wir die noch vorantreiben, um ein noch geileres Spiel zu machen? Und ich glaube, gerade dadurch, dass das halt eher, also dass die Reihe immer mehr Open World geworden ist, kann man das auch Batmaniger aufziehen, ja. dass dieses Gefühl, halt Batman zu spielen, noch besser rüberkommt.
Ja.
Was ich cool finden würde, wenn halt diese Random Events aus Origins, wenn man die übernehmen würde, aber noch verfeinern würde, dass halt wirklich das Überfälle sind, zum Beispiel auf Banken oder so, und die Areale groß sind, wo man dann halt entsprechend auch diese kleinen Events groß umsetzen kann. Und ich habe keine PS4, aber also das ist quasi das Umgekehrte wie bei dir mit Bayonetta 2. Das ist wirklich so das erste Spiel, wo ich sagen würde, wenn das rauskommt, brauche ich eine PS4. Weil ich, also, obwohl ich City, meine Probleme mit City hatte, das Origins hat einiges wieder wettgemacht, spielerisch. Und da nochmal eine Schippe draufzusetzen, da bin ich echt heiß drauf.
Ich bin auch sau gespannt drauf und ich freue mich da auch sehr. Und ja, du hast ja gerade beschrieben, ich meine, die PS4 habe ich ja jetzt glücklicherweise schon. Das heißt, das ist jetzt auf jeden Fall nicht das Hindernis. Aber bei mir ist das halt ja genau andersrum, dass ich mir dann entsprechend die, genau, noch dann dieses Jahr zulegen werde. Und entsprechend gilt das halt für dich dann halt andersrum. Aber ich meine, ja, man kennt es ja als Gamer. Also irgendwann musst du dir dann halt ja entsprechend dann, wenn du dieses oder jenes dann halt spielen möchtest, entweder aufrüsten oder dann doch halt mal aus dem anderen Lager eine Konsole holen. Das ja, das kann halt nicht immer alles auf allen Konsolen sein.
Ja, zugegeben, ich könnte es auf dem PC spielen mittlerweile. Mein PC sollte das mittlerweile packen, aber nein.
Der PC ist sowieso generell ja. ich finde, der PC wird zu häufig auch vernachlässigt. Ich meine, der PC ist immer eine wunderbare Alternative, ne? Wie viele gibt es jetzt vielleicht, die jetzt da sitzen und sich sagen, jetzt habe ich mir die PS4 geholt, aber ich würde ja vielleicht auch gerne mal in das Titanfall reingucken. Ach, böses Microsoft hat sich das gesichert exklusiv. Hast einen PC da stehen, kannst du das auf dem PC spielen, ne?
Das da ist brauchen wir halt, gar keine, genau. Xbox One. Problem gelöst. Ja. Nein. Wir werden ja nächste Woche, wenn Thomas und Thief das Thema, also wenn Thomas dabei ist und Thief das Thema ist, auch ein bisschen darüber sprechen. Ja. Und ich bin gespannt, was ihr zu den beiden Konsolenversionen sagen werdet.
Ja, ich bin gespannt. Also bis jetzt, was ich gehört habe, ist ja zumindest, was die Technik angeht, kein wirklich großer Unterschied da jetzt wirklich zu allen Sachen. Also sei es nun 360, PS3, Xbox One, PS4, PC. Da scheint jetzt nicht wirklich so ein krasser Unterschied zu sein. Und das ist ja auch der Punkt, weswegen ich auch eben so meinte bei der PS4-Version, man hat auch schon dieses Gefühl, klein gehalten zu werden, weil es eben auch auf der 360 und auf der PS3 rausgekommen ist.
Und ich kündige schon mal das Thema für übernächste Woche an. Da werden wir wieder einen Videopodcast machen, allerdings einen kürzeren. Denn ich habe ein Testmuster zum Rambo-Spiel bekommen.
Echt nicht wahr.
Ich werde eine halbe Stunde aufnehmen. Ja. Mehr braucht man dafür nicht. Und wir werden darüber quasseln, wie scheiße das ist.
Also ich habe dazu schon einige Videos gesehen, weil ich muss sagen, ich war ja neugierig da drauf, ne? Und ja,
Also alle dachten, weil die Trailer das halt so vermuten lassen haben, dass es ja ein Ego-Shooter ist, ein ganz normaler.
Ja.
Aber es ist ein On-Rails-Shooter. Und das wird in keinem der Trailer erwähnt. Schaut euch die nochmal an. Das ist Verarsche. Das ist reine Kundenverarsche.
Ja, die Sache ist allerdings, von einigen Redakteuren hat man es irgendwann schon rausgehört, so okay, das ist jetzt halt ein On-Rail-Ding hauptsächlich, aber die Sache war, ich hatte immer noch so die Hoffnung, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Und was ich auch gehofft hatte, selbst wenn es nur ein On-Rail-Ding ist, das lebt vielleicht durch einen richtig geilen Trash-Faktor, aber selbst da scheint es ja nicht so gut auszusehen.
Wie gesagt, in 2 Wochen gucken wir uns das Video an.
Ich bin sau gespannt, aber was ich bis jetzt an Wertungen gesehen habe, also das wird auf jeden Fall ein interessantes Ding und ich bin sehr gespannt.
Und ich werde das auch für Red Metal Cat aufnehmen, also das Ding geht eh, also ich habe gehört so zwischen 2,5 und 4 Stunden, je nachdem wie gut man sich anstellt. Ja, traurig, aber wahr. Und dafür wollen wir so 40 Euro haben. Gut, dann bevor wir noch weiter vom Thema abkommen, lass uns langsam Schluss machen für heute. War mal wieder eine kürzere Folge, Wir sind ja derzeit ganz gut dran, immer so um eine Stunde rum zu erreichen und nicht immer in Überlänge-Modus zu wechseln. Aber das muss hin und
also
wieder
ich,
auch.
Ich meine, ich muss nicht jetzt 3 Stunden hier sitzen. Also ich bin auch ganz froh drum, wenn es dann auch mal eine Stunde ist. Also ich meine, wir haben ja noch genug andere Sachen auch. Ich meine, wer wirklich nicht genug von uns hat, der kann ja sich auch noch die ganzen Red Metal Cat Sachen angucken, der kann sich die Filmkommentare anhören. Also wir haben genug Material.
Ja. Einiges. Zu viel. Aber ey, so machen wir das eben.
Ja.
Gut, ja. Also voraussichtlich nächste Woche Thief, je nachdem, wie weit Thomas kommt die Woche. Bin ich mal gespannt drauf. Ich habe Interesse an dem Ding, aber nicht genug, um mir das zum Launch gekauft zu haben. Ich bin sehr gespannt, wie euer Fazit ausschaut.
Ja, ich will ja noch nicht großartig was vorwegnehmen, aber ich habe zwar eben schon ein bisschen was Negatives gesagt, aber es hat durchaus einige positive Aspekte. Welche? Ja, das erfahrt ihr dann später.
Oh, wie er uns hier mit dem Cliffhanger für nächste Woche zurücklässt. Na gut, dann würde ich sagen, hört man euch beide nächste Woche? Vielleicht mache ich mit. Ich guck mal. Vielleicht mache ich mit nächste Woche.
Ja,
als,
gerne.
Als Fragensteller zu Thief. Ich bin der Maurice. Bis zum nächsten Mal.
Jo, macht es gut. Euer Andreas.